Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger herzlich willkommen. Ja, seit Monaten verhandeln CDU, CSU und SPD über die milliardenschwere Grundrente. Morgen sollten die Koalitionsspitzen eigentlich ja abschließend beraten. Aber nun verschiebt die Koalition das Treffen. Was ist da los? Das erklärt uns gleich Kollege Findhammer aus dem Hauptstadtstudio. Vor dem morgigen Autogipfel hat die Kanzlerin für die Mobilitätswende geworben. Was sie dazu vorschlägt, erfahren Sie. Die Flüchtlinge auf der Alan Kurdi sind nach mehr als einer Woche Ausharren auf dem Mittelmeer in Süditalien an Land gegangen. Auch das ein Thema. Wir schauen erneut nach Hongkong, wo es auch an diesem Wochenende Proteste gegeben hat, bei denen es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Die Polizei stürmte mehrere Einkaufszentren der Metropole. Außerdem unsere ausführliche Sportberichterstattung mit Ergebnissen vom heutigen Bundesligaspieltag. Und im Anschluss erfahren Sie mehr über die Rivalitäten zwischen den USA und dem Iran. In unserem Hintergrund dann ab 20 vor 7. Noch vor wenigen Tagen hieß es, es sei im Streit um die Grundrente ein Kompromiss erreicht. Aber kurz vor dem für morgen Abend geplanten Koalitionsausschuss erreichte uns dann vor einer guten Stunde die Meldung, dass das Treffen verschoben wird. Volker Findhammer, in unserem Hauptstadtbüro, die Debatte um die Grundrente hat an diesem Wochenende dann ja vielleicht recht unerwartet wieder ordentlich Fahrt aufgenommen, die Beratungen jetzt verschoben. Was haben Sie da zur Begründung gehört?
Das war eigentlich eine recht kurze Begründung, die da vor einer Stunde von der Union bekannt gegeben wurde. Es gäbe noch offene Punkte, die im Laufe der Woche sorgfältig geklärt werden müssten, heißt es da. Das teilte zumindest ein CDU-Sprecher mit. Deshalb will man sich erst am kommenden Sonntag wieder im Koalitionsausschuss zusammensetzen. Und ein Sprecher der SPD hat das auf Nachfrage tatsächlich bestätigt und hinzugefügt, die SPD bleibt zuversichtlich, dass es zu einer Einigung bei der Grundrente kommt. Aber die Arbeitsgruppe, die habe gute Arbeit geleistet, aber es gäbe eben noch weiteren Klärungsbedarf. Und noch ist tatsächlich nicht ganz klar, ob auch das Treffen der Arbeitsgruppe verschoben wird. Die sollte ja morgen im Vorfeld des Koalitionsausschusses eben nach möglichen Einigungslinien für das Treffen am Abend formulieren. Aber da kann es sein, dass das Treffen auch zumindest in die Woche hinein verschoben wird. Denn klar ist, vor dem kommenden Sonntag wird sich die Arbeitsgruppe in jedem Fall noch ein- bis zweimal treffen müssen.
Und die ganze Zeit wird immer wieder über immer die gleichen Fragen ja eigentlich diskutiert. Vielleicht können Sie uns die nochmal aufzählen. Was sind die Knackpunkte?
Naja, das sind ja im Wesentlichen zwei Fragen, die unmittelbar miteinander zusammenhängen. Also Einkommens- oder Bedürftigkeitsprüfung lautet eine davon. Also wie weit geht man der Frage nach, ob die Betroffenen wirklich darauf angewiesen sind, die Grundrente zu erhalten? Eine Bedürftigkeitsprüfung wäre da die harte, die Einkommensprüfung sicherlich die schonendere Methode, um langjährige Arbeitnehmer die Grundrente auszuzahlen. Und unmittelbar damit verknüpft ist da die Frage der Kostenbegrenzung. Denn recht früh war ja schon klar, dass es für die im Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil vorgesehenen dauerhaften Ausgaben von 4 bis 5 Milliarden Euro keine Zustimmung der Union geben würde. Informell galten in der Arbeitsgruppe zuletzt 2 Milliarden als die maximale Obergrenze, wodurch der Kreis der Empfänger von 3 auf 1,5 Millionen Menschen zusammenschmelzen sollte. Aber genau diese mögliche Kompromisslinie, die stieß ja auf erheblichen Widerstand. So haben die beispielsweise die Arbeitgeber in einem Brandbrief an Fraktionschef Ralf Brinkhaus von der Union Alarm geschlagen und fordern eben dringend von der möglichen Kompromisslinie abzuweichen. Sie wollen nur 200 Millionen statt 2 Milliarden für die Grundrente ausgeben, weil die Koalition sich eben an die Vereinbarung im Koalitionsvertrag halten sollte. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der ja auch der Arbeitsgruppe angehört, hatte ebenso Berichte als falsch bezeichnet, wonach es da schon eine Einigung gebe und das Gelingen der Grundrente an drei Bedingungen geknüpft. Eine harte Einkommensprüfung als Bedürftigkeitsprüfung, eine Begrenzung der Gesamtausgaben sowie eben als Gegenleistung Maßnahmen zur Konjunkturförderung. Und da taucht ein neues Wort auf. Denn hinter diesen Maßnahmen zur Konjunkturförderung steht für die Unionsseite seit einigen Tagen eine Unternehmenssteuerreform im Mittelpunkt, die heute auch CSU-Chef Markus Söder als Gegenleistung für die Grundrente einfordert. Also der Unmut auf Seiten der SPD, auf Seiten der Union wächst und man will da neue Forderungen dran knüpfen. Und die SPD-Seite, das ist erstaunlich, ist bislang noch verhalten zuversichtlich und sagt immer wieder, das könnte noch etwas werden mit der Grundrente.
Aber wenn Sie das so aufzählen, welche Punkte da nach wie vor eben dazwischen liegen und auch was an neuen Forderungen auftaucht, hat man den Eindruck, dass da nicht eine Annäherung stattfindet, sondern eine weitere Entfernung. Was erhofft sich die SPD und was geht es denn tatsächlich? Möglicherweise auch eine Gesichtswahrung?
Naja, für die SPD wird die Grundrente mit jeder weiteren Verzögerung natürlich zur existenziellen Frage. Im Koalitionsausschuss sollte ja auch beispielsweise die Zwischenbilanz gezogen werden. Aber welche will man denn ziehen, wenn man sich genau in diesen grundsätzlichen Fragen nicht einig wird? Auffällig ist vielleicht auch, dass die Kanzlerin sich im Moment ganz aus der Frage zurückhält. Angela Merkel hat in ihrem aktuellen Podcast ganz den morgigen Autogipfel zum Thema gemacht und zur Grundrente nichts gesagt. Und für die Union verknüpft sich das Thema jetzt viel stärker auch noch mit der Frage Unternehmenssteuerreform, weil man sagt, man kann das Geld nur einmal ausgeben und in dieser Situation hält die Unionsseite eine Unternehmenssteuerreform offenbar für viel wichtiger als die Grundrente.
Unter diesen Vorzeichen, das Treffen ist erst einmal verschoben. Sie haben gesagt, man weiß im Moment noch nicht, ob überhaupt die Arbeitsgruppe morgen trotzdem tagt oder nicht. Kann es eine Einigung geben? Da steht ein großes Fragezeichen dahinter. Wie soll es weitergehen?
Naja, für beide Seiten ist eigentlich klar, wenn man in dieser Frage noch zusammenarbeiten muss, dann muss es eine Einigung geben. Alles andere wäre für die SPD nicht tragbar. Aber ob diese Einigung jetzt bei dieser 2-Milliarden-Euro-Grenze liegt, die ja von der Union massiv angegriffen wird, dahinter würde ich jetzt schon wieder ein leichtes Fragezeichen machen wollen. Nach allen Anstrengungen der Unionsseite, die man jetzt am Wochenende vernehmen konnte, möchte die Union am Ende doch noch eine etwas kleinere, abgespecktere Lösung haben. Ob da die SPD dann mitgehen wird, das ist sicherlich noch die offene Frage.
Und Sie beobachten es weiter für uns, erklären uns weiter unermüdlich, um was es da geht. Volker Fintermer über den Stand der Diskussion um die Grundrente. Danke erstmal. Ja, das Treffen der Koalitionsspitzen also verschoben. Es sollte im Anschluss an den Autogipfel morgen stattfinden, den Volker Fintermer ja auch erwähnt hat, bei dem Vertreter von Industrie, Politik und Wissenschaft über die Mobilität der Zukunft beraten sollen. Es geht um die Mobilitätswende. Die Bundesregierung setzt da nicht zuletzt auf E-Mobilität und dazu soll das Ladenetz für E-Autos ausgebaut werden. Dirk Rodenkirch hat der Kanzlerin zugehört, die vor dem Spitzentreffen mit der Autoindustrie in ihrem Videopodcast Ziele für die Mobilität der Zukunft formuliert hat. Und da heißt es wohl Ärmel hochkrempeln.
Wir wollen den Wandel in der Mobilität vorantreiben. Das hat die Bundeskanzlerin mit Blick auf das Treffen mit der Autoindustrie noch einmal bekräftigt. Dafür braucht es einen Durchbruch bei alternativen Antrieben, vor allem bei der Elektromobilität. Denn die zündet in Deutschland bisher nicht. Aus mehreren Gründen, die auch der Verkehrsminister immer wieder beklagt. Es gibt zu wenig Modellauswahl, es fehlt an Stromtankstellen und die Preise für E-Autos sind für viele Menschen zu hoch. Hier will die Bundeskanzlerin unter anderem ansetzen. Die Förderung von E-Autos steht laut Angela Merkel ganz oben auf der Tagesordnung.
Zum Beispiel durch eine Kaufprämie, auch Umweltbonus genannt, an der sich die Bundesregierung genauso wie die Automobilfirmen beteiligen.
Eine solche Kaufprämie gibt es bereits seit mehreren Jahren. Aber auch sie hat die Nachfrage nach E-Autos nicht wirklich angeheizt. Die Große Koalition will die Prämie nun erhöhen. Zumindest für Autos, die nicht mehr als 40.000 Euro kosten. Bisher gibt es pauschal einen Zuschuss von 4.000 Euro für reine Elektroautos und 3.000 für Hybride. Das Geld kommt je zur Hälfte vom Bund und den Autoherstellern. Mit wie viel Zuschuss wechselwillige Autofahrer künftig rechnen können, da hält sich auch Verkehrsminister Andreas Scheuer bisher bedeckt.
Wir haben ja ein bewährtes System, aber wir haben gesagt, wir staffeln das Ganze. Das wird jetzt genau noch ausgearbeitet vom Finanzministerium, aber trotzdem wird es ein klares Signal geben für alternative Antriebe.
Diese Berechnungen kommen dann vermutlich beim Spitzentreffen mit den Herstellern auf den Tisch. Zweiter wichtiger Punkt der Beratungen.
Können wir die Infrastruktur für die Elektromobilität aufbauen, damit Menschen Vertrauen haben, sich ein E-Auto zu kaufen? Hierfür wollen wir 1 Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030 schaffen.
So Merkel in ihrer Videobotschaft. Und so wurde es auch im Klimapaket der Bundesregierung festgeschrieben. Merkel sagte, die Industrie werde sich am Aufbau der Ladesäulen beteiligen. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil forderte, dass bei dem Treffen verbindliche Beschlüsse getroffen werden. Bis spätestens 2021 müssten 100.000 öffentliche Ladepunkte fest zugesagt werden. Derzeit gibt es nur 20.000 in Deutschland. Damit ist kein Durchbruch zu schaffen.
Dirk Rodenkirch, die Deutsche Bahn. Welche Rolle wird sie in der Mobilitätswende spielen? Im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung spielt sie jedenfalls eine zentrale Rolle, was sich auch finanziell zeigt. 20 Milliarden Euro soll das Unternehmen in den kommenden gut 10 Jahren erhalten. Nun sorgen Berichte über eine geplante kräftige Gehaltserhöhung des Bahnvorstands für ziemlichen Unmut. Vera Wolfskämpf sagt uns, wie der Bundesverkehrsminister das Ganze sieht.
Erst bessere Ergebnisse, dann bessere Vergütung. So sieht es Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Eine Gehaltserhöhung bei den Bahnvorständen hielte er für ein falsches Signal, sagte Scheuer der Nachrichtenagentur dpa. Wie aus Aufsichtsratskreisen verlautete, soll ein Teil des bisher sechsköpfigen Vorstandes mehr Geld bekommen. Vorgeschlagen sei ab dem kommenden Jahr eine Gehaltserhöhung von 400.000 auf 585.000 Euro jährlich. Zuerst hatte die Bild am Sonntag darüber berichtet. Demnach gingen die Pläne auf ein internes Gutachten einer Unternehmensberatung zurück, in dem es heiße, die Einstiegsgehälter für Bahnvorstände seien im Vergleich zu anderen großen Unternehmen zu niedrig. Am Donnerstag soll der Aufsichtsrat des bundeseigenen Unternehmens über die höheren Gehälter beraten. Bundesverkehrsminister Scheuer wirbt dafür, die Überlegungen zu stoppen. Erst kürzlich hatte er den Bahnvorstand aufgefordert, Lösungen gegen Zugverspätungen und Ausfälle sowie Personalmangel vorzuweisen. Zudem hatte der Bundesrechnungshof in einem Bericht an den Bundestag bemängelt, die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bahn sei besorgniserregend. Noch in diesem Jahr sei ein Milliardenloch zu befürchten.
Vera Wolfskämpf über mögliche Gehaltserhöhungen des Bahnvorstands. Die 88 Migranten, die vom deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi aufgenommen worden sind, sind an Land. Sie durften heute im italienischen Hafen Tarent von Bord. Sie werden nun auf mehrere Länder in Europa verteilt. Elisabeth Pongratz über den guten Ausgang nach längerer Irrfahrt.
Die Erleichterung ist den Menschen im Gesicht anzusehen. Das italienische Fernsehen zeigt, wie die Migranten von Bord der Alan Kurdi im süditalienischen Tarent an Land gehen. Einer reißt vor Freude die Arme in die Luft. Dem ersten Eindruck zufolge geht es ihnen einigermaßen gut, so Battista Vaccaro von 118 Taranto. Ihr Gesundheitszustand ist ziemlich gut. Einzelne sind traumatisiert oder auch durch Schusswaffen verletzt. Sechs oder auch sieben müssen wir genauer beobachten, aber im Großen und Ganzen geht es ihnen gesundheitlich gut. 88 Migranten sind nun in Sicherheit und die ihnen nach Angaben einer örtlichen Stadträtin auch mehrere unbegleitete Minderjährige und eine Frau. Erleichtert ist auch die Crew des Schiffes. Kapitänin Bärbel Beuse spricht von einer problemlosen Ankunft.
Der Hafen hat uns sehr freundlich empfangen. Es war alles hier sehr professionell vorbereitet, um die Leute zu übernehmen. Es stand ein medizinisches Team bereit, das geguckt hat, ob jemand da versorgt werden musste.
Mehr als eine Woche lang war das Rettungsschiff der deutschen Organisation CI auf hoher See im Mittelmeer. Kein Hafen wollte es aufnehmen. Am vergangenen Wochenende hatte die Alan Kurdi die Menschen aus einem havarierten Schlauchboot aufgenommen. Bei der Rettungsaktion sei sie dabei von libyschen Einsatzkräften bedrängt worden.
Plötzlich erschienen diese Boote und die Geflüchteten gerieten in Panik. Sie sprangen ins Wasser, sie hatten offensichtlich Angst vor diesen Menschen.
Auch Schüsse seien gefallen. Auf der Alan Kurdi wurden die Menschen dann mit dem Nötigsten versorgt. Doch je länger die Situation anhielt, desto angespannter wurde die Lage. Währenddessen rang Europa um eine Lösung. Schließlich sagten mehrere Länder zu, die Geretteten aufzunehmen. Die Migranten werden nun nach Deutschland, Frankreich, Portugal und Irland aufgeteilt. Auch in Italien bleiben mehrere Menschen. Erst am Freitagabend hatte das italienische Innenministerium grünes Licht für die Einfahrt nach Tarent gegeben. Kurze Zeit später steuerte das Schiff, nach eigenen Angaben in Absprache mit den Behörden, italienische Hoheitsgewässer an. Das Wetter sei zu schlecht gewesen, man suchte den Schutz der Küste. Auch habe sich die Situation an Bord dramatisch verschlechtert. Mehr als 36 Stunden war die Alan Kurdi dann noch auf dem Meer unterwegs, bis sie Tarent erreichte. Auch dort in Apulien herrschte schwerer Seegang und starker Wind. Doch schließlich konnten alle Migranten sicheren Boden betreten.
Die von der Alan Kurdi aufgenommenen Migranten konnten von Bord des Rettungsschiffes gehen. Elisabeth Pongratz berichtete darüber. Die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer. Laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ist dies aber nicht unbedingt der schwierigste Teil für die Flüchtenden. Die Organisation vermutet, dass viele Menschen bereits auf ihrem Weg bis zur Küste Nordafrikas ums Leben kommen. Karl-Dietrich Meurer hat weitere Informationen dazu.
Seit 2014 kamen laut der Organisation für Migration im Mittelmeer mehr als 19.000 Flüchtlinge ums Leben. Der Zeitung Welt am Sonntag sagte nun der Sondergesandte des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR für das Mittelmeer und Libyen, Vincent Costel, wir gehen davon aus, dass vermutlich mindestens doppelt so viele Menschen auf dem Weg zum Mittelmeer sterben als im Mittelmeer selbst. Konkrete Statistiken liegen jedoch nicht vor. Die Zahl könne auch viel höher sein, so Vincent Costel. Niemand könne es mit Sicherheit sagen, aber es sei eine Tragödie. Auf ihrer Flucht in Richtung Nordküste Afrikas durch die Wüste vertrauen sich viele Menschen Schleppern an. Sie werden aber auch Opfer von Übergriffen. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind die Haupttodesursachen auf den Landrouten Verkehrsunglücke, gefolgt von Verdursten, Gewalttaten, Verhungern und Krankheiten. Der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller sagte der Welt am Sonntag, man warne die Migranten vor der gefährlichen Schleppertour durch die Wüste und verstärke in ihren Herkunftsländern die Unterstützung, um ihnen eine Lebensperspektive zu geben. Das bedeutet vor allem Bildung, Ausbildung und Arbeit.
Die Informationen von Karl Dietrich Meurer. Die Atmosphäre in Hongkong bleibt aufgeheizt. Auch an diesem Wochenende gab es wieder Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. Benjamin Eisel über die Auseinandersetzungen. Es gab auch Verletzte.
Die Bilanz einer weiteren Nacht der Gewalt in Hongkong. Die Krankenhäuser der Stadt melden mehr als 50 Verletzte. Einer von ihnen befindet sich in kritischem Zustand. Die Polizei hat mehr als 200 Menschen festgenommen. Die Regierung der ehemaligen britischen Kolonie hat die gewaltsamen Proteste aufs Schärfste verurteilt. Man werde weiter hart gegen Vandalismus vorgehen, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, heißt es in einer Mitteilung. Im Anschluss an eine nicht genehmigte Demonstration gestern Nachmittag errichteten Aktivisten Barrikaden an verschiedenen Orten im Zentrum Hongkongs. Sie warfen selbstgebastelte Brandsätze und Pflastersteine in Richtung Polizei. Gewalttätige Demonstranten beschädigten U-Bahn-Stationen, Geschäfte und das Büro der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, wo sie die Fensterscheiben einwarfen. Die Hongkonger Polizei schaffte es nicht, die gewalttätigen Proteste einzudämmen, trotz ihrer neuen Taktik, schnell und hart gegen die Aktivisten vorzugehen. Die Polizisten setzten Wasserwerfer, Gummigeschosse, Tränengas, Knüppel und Pfefferspray ein. Seit Juni gibt es in Hongkong Woche für Woche Proteste gegen die Regierung, die immer wieder in Gewalt umschlagen. Ausgelöst wurden die Demonstrationen durch ein geplantes Gesetz, das es ermöglichen sollte, Verdächtige nach Festlandchina auszuliefern, wo es im Gegensatz zu Hongkong keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Die Regierung hat das Auslieferungsgesetz inzwischen zurückgezogen, die Proteste gehen trotzdem weiter.
Und darüber berichtete Benjamin Eisel. In einem Jahr wählen die US-Amerikaner wieder ihren Präsidenten und Donald Trump polarisiert und spaltet das Land ja nach wie vor, sodass kaum jemand eine seriöse Prognose darüber wagen mag, wie seine Chancen stehen, das Rennen noch einmal zu machen, zumal er erst einmal das laufende Amtsenthebungsverfahren überstehen muss. Arthur Landwehr schaut auf die oppositionellen Demokraten, die noch auf der Suche nach der Person sind, die es mit Trump aufnehmen soll.
Die Demokraten haben nicht mehr viel Zeit, denn vor der Wahl in einem Jahr müssen sie erst noch herausfinden, wer eigentlich gegen Donald Trump antreten soll. Im Februar beginnen die Vorwahlen und da ist eines sicher, niemand ist gesetzt. Niemand hat sich in den Fernsehdebatten als die charismatische Persönlichkeit profiliert, die alle überstrahlt. Corruption has broken our economy and corruption is breaking our democracy. I've got a plan to fix it. Korruption hat unsere Wirtschaft zerstört und sie zerbricht unsere Demokratie. Das werde ich in Ordnung bringen und darum kandidiere ich als Präsidentin. Das ist Elizabeth Warren. Wenn man danach geht, wer die meisten Menschen zu den Wahlkampfauftritten lockt, dann ist die 70-Jährige eindeutig die Nummer eins. Mehrere tausend Zuschauer sind keine Seltenheit. Ihre Themen? Eine staatliche Krankenversicherung für alle, Kampf gegen Korruption, Klimaschutz, härtere Waffengesetze. Sie gehört zum linken Flügel der Partei und steht bei den meisten Umfragen auf Platz 2. Ihr Gegenspieler in jeder Hinsicht? Joe Biden, derzeit die Nummer 1 bei den meisten Meinungsforschern. People need help now, hope now and do something now. Die Menschen brauchen jetzt Hilfe, jetzt Hoffnung. Darum müssen wir jetzt etwas tun. Keine linken Träume, was Warren wolle, sei nicht bezahlbar, sozialistisch und am Ende an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Reformen bei den Steuern zugunsten der Mittelschicht will er. Verbesserungen beim Thema Gesundheit ja, aber keine Revolution. Klimaschutz auch, aber nicht mit der Brechstange. An diesen beiden Kandidaten wird das Dilemma offensichtlich, in dem die Demokraten stecken. Ein klares Wahlprogramm gibt es nicht, nur so viele Programme wie Kandidaten. Die Spannung zwischen den Flügeln ist so massiv, dass es die Partei zu zerreißen droht. Who has the guts to take on Wall Street? To take on the fossil fuel industry? Wer hat den Mut, Wall Street anzugreifen, die Industrie der fossilen Energie? An der Nummer 3 in den Umfragen wird das nächste Problem der Demokraten deutlich: Bernie Sanders, ebenfalls einer vom linken Flügel. Er wäre bei Amtsantritt 79, Biden 78, Warren 71. Allen dreien haftet an, Politiker des 20. Jahrhunderts zu sein, die nicht wirklich vertraut sind mit dem, was eine Gesellschaft im digitalen Umbruch braucht. Unter den jüngeren Kandidaten zieht nur einer Aufmerksamkeit: Pete Buttigieg, 37 Jahre alt und Bürgermeister der Stadt South Bend in Indiana. Hat als Offizier im Afghanistan-Krieg gedient, bekennender Christ, mit einem Mann verheiratet. Und einer, der das Leben im Kernland der USA kennt, der sich bewusst vom urbanen linken Flügel absetzt.
The problem, Senator Sanders, with that damn bill that you wrote and that Senator Warren backs, is that it doesn't trust the American people. I trust you to choose what makes the most sense for you.
Das Problem mit dem verdammten Gesetzentwurf von Senator Sanders und Senator Warren ist doch, dass er den Menschen nicht vertraut. Ich vertraue euch, dass ihr selbst das Richtige für euch wählen könnt. In Iowa, dem ersten Vorwahlstaat, ist er in ersten Umfragen an Joe Biden vorbeigezogen. In Bundesstaaten mit größerer schwarzer Bevölkerung aber hat er keinen Rückhalt. Die eigentliche Frage aber für die Demokraten ist nicht die nach den Themen, sondern wer kann Donald Trump schlagen? Wer kann im Wahlkampf seinen Stil überwinden?
Donald Trump is going to try to control the entire narrative. This is what I call the Trump trap.
Donald Trump wird versuchen, das Narrativ zu bestimmen. Und das ist es, was ich die Trump-Falle nenne. Robbie Moon, Hillary Clintons früherer Wahlkampfmanager, in einem Radiointerview. Und wer kann mobilisieren? Die Kernwähler beider Parteien haben sich nicht bewegt. Das Reservoir sind frühere demokratische Wähler, die von Donald Trumps America First-Kampagne überzeugt waren und jetzt enttäuscht sind. Bleiben die zu Hause oder lassen sie sich wieder zurückholen? Das wird für die Demokraten entscheidend sein.
Der Beitrag von Arthur Landwehr. Das Nürnberger Christkind. Für 2 Jahre wird es gewählt und seine wichtigste Aufgabe ist es, den berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt von der Empore der Nürnberger Frauenkirche aus zu eröffnen. Gerade wurde dieses Amt neu vergeben. Die 17-jährige Benigna Munsi wurde aus 25 Bewerberinnen auserwählt. Das wurde von der AfD mit einem Hetzpost kommentiert. Annika Switil erzählt die ganze Geschichte. Heute haben Munsi und Nürnbergs Oberbürgermeister Mali Stellung bezogen.
Benigna Munsi strahlt, als sie zusammen mit Oberbürgermeister Ulrich Mali und ihren Eltern, ihrem indischen Vater Kausik und ihrer deutschen Mutter Theresia Benedikta den Raum für die Pressekonferenz im Nürnberger Rathaus betritt. Die rassistischen Kommentare, die es gab, haben die 17-Jährige nicht verunsichert.
Also meine Freude ist auf jeden Fall nicht zurückgegangen. Mich hat es eher noch mehr bestärkt, genau durch diesen sogenannten Honeystorm, Candystorm oder Lovestorm. Ich stand auf jeden Fall schon immer dahinter und jetzt bin ich halt noch motivierter sogar, dass ich das wirklich durchziehe, dass ich das mache und vor allem mit viel Freude.
Den Candy- oder Honeystorm, den Benigna anspricht, gab es auf den konkreten Facebook-Kommentar der AfD-Ortsgruppe München-Land. Nürnberg hat ein neues Christkind, eines Tages wird es uns wie den Indianern gehen. Ein Zitat, das große Diskussionen hervorrief. Ministerpräsident Markus Söder nannte auch abseits der heutigen Pressekonferenz das Verhalten der AfD schäbig.
Naja, das ist typisch AfD. Da zeigt sich auch wieder mal die Fratze, die im Verborgenen bei der AfD mal wieder zutage tritt. Also versteckter und offener Rassismus, und das darf man nicht durchgehen lassen. Deswegen auch klares Bekenntnis zu dieser Wahl, ein Bekenntnis zum Nürnberger Christkind. Und wir wünschen der jungen Frau alles, alles Gute. Unseren Rückhalt hat sie.
Inzwischen ist der Facebook-Kommentar gelöscht worden. Der AfD-Kreisverband entschuldigte sich. Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mali bezeichnete in der Pressekonferenz im Rathaus den Facebook-Post als Rassismus.
Diese starke Figur hat schon immer blödsinnige Kommentare verursacht. In der Vergangenheit gefiel manchen mal die Nase nicht, anderen die Sommersprossen. Und als wir die Marisa Sanchez gewählt hatten als Christkind, gab es auch schon ethnisch konnotierte Kommentare. Aber an der Stelle sind wir heute in einer offen rassistischen Konnotation.
Allerdings hat es sich gefreut, dass dennoch so viele hinter der Wahl von Benigna Munsi zum Nürnberger Christkind stehen. Am 29. November wird Benigna Munsi trotz aller Diskussionen den Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnen und den berühmten Prolog von der Frauenkirche am Hauptmarkt halten.
Annika Svitil war das. Und um 18 Uhr gleich 35 kommen wir zum Sport. Da geht es um eine emotional aufgeladene Bundesliga-Partie zwischen zwei rivalisierenden Städten. Marina Schweizer, Sie haben da mehr darüber.
Richtig, Düsseldorf gegen Köln, als wäre da nicht schon genug Fallhöhe drin, kämpften beide auch noch gleichzeitig am unteren Tabellenende um Punkte. Heute haben die Düsseldorfer die Krise der Kölner verschärft. Burkhard Hupe vom Rheinischen Derby.
Ein gerechtes Ergebnis nach 90 umkämpften Minuten, ermöglicht durch haarsträubende Fehler im Kölner Deckungsverband. In der 37. Minute zum Beispiel Foulspiel von Tschichos im eigenen Strafraum gegen Morales. Der fällige Foul-Elfmeter, kein Problem für Rufen Hennings. In Durchgang 2 die Kölner mit einer Ecke, die Düsseldorfer mit dem Gegenstoß, die Kölner ohne Absicherung. Und Erik Tommy lief allen auf und davon über den halben Platz und hatte dann auch noch die Ruhe und die Übersicht, den Ball im Tor unterzubringen. Das war das 2:0. Danach schaltete Düsseldorf einen Gang zurück. Köln fand einfach nicht rein und schoss deshalb auch kein Tor. Düsseldorf gewinnt am Ende verdient mit 2:0.
Ja, und es wird unbequem für Köln-Trainer Achim Bayer-Lorzer. Im Abendspiel zwischen Augsburg und Schalke steht es in der 36. Spielminute noch 0:0. In der zweiten Liga hat Tabellenführer Hamburger SV gepatzt und das ausgerechnet bei Wien Wiesbaden, die am unteren Tabellenende stehen. Martina Knief.
Dieses Spiel in Wiesbaden darf der Hamburger SV nicht aus der Hand geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte David Kinzombi den HSV in der 48. Minute in Führung. Wiesbadens Stefan Aigner sah wenig später eine diskussionswürdige rote Karte. Doch der HSV schaffte es nicht, für klare Verhältnisse zu sorgen, vergab zu viele Chancen. Der Aufsteiger gab nie auf und wurde belohnt. Thürles Knöll traf in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 1:1. Der Hamburger SV bleibt jedoch jetzt punktgleich mit Arminia Bielefeld, Tabellenführer der zweiten Liga.
Genau, und auf diesen zweiten Platz schauen wir jetzt, nämlich Bielefeld ist nach diesem 2:1-Sieg gegen Kiel heute ganz nah dran an den Hamburgern. Stuttgart, der Drittplatzierte, gewann 3:1 gegen Dresden und Absteiger Hannover 96 gab heute bekannt, man trennt sich von Trainer Mirko Slomka, Tabea Kunze berichtet.
Eine umfassende Analyse der sportlichen Situation habe zu dieser Entscheidung geführt. Insbesondere 6 Heimspiele ohne einen einzigen Sieg seien unterm Strich einfach zu wenig, so Sportdirektor Jan Schlaudraff. Am Freitag war Hannover zu Hause gegen Sandhausen nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In der Tabelle steht der Club auf einem enttäuschenden 13. Platz. Slomka konnte die an ihn gerichteten Erwartungen in seiner zweiten Amtszeit in Hannover nie erfüllen. Schlaudraff werde nun zeitnah Gespräche mit Nachfolgekandidaten führen. Es gehe darum, eine stabile Saison zu spielen und den Anschluss nach oben nicht komplett zu verlieren. Als mögliche Kandidaten für den Trainerjob in Hannover sind Markus Anfang oder Kenan Kocak im Gespräch.
In der Handball-Bundesliga gab es für die Rhein-Neckar-Löwen im Topspiel gegen die Füchse Berlin erneut eine Niederlage. Christian Riedel.
Auch im 6. Anlauf haben die Rhein-Neckar-Löwen aus der Berliner Max-Schmeling-Halle nichts Zählbares mitnehmen können. Das 23:22 der Füchse Berlin gegen die Gäste aus Mannheim stand allerdings buchstäblich bis zur letzten Sekunde auf des Messers Schneide. Dann aber war Berlins Torhüter Milos Savljev da und konnte den letzten Wurf der Gäste entschärfen. Zuvor hatte Hans Lindberg für die Führung gesorgt, die die Füchse dann auch hielten. Zur Halbzeit stand es in der ausverkauften Halle von 9.000 Zuschauern 12:10. Dann zogen die Berliner in der zweiten Hälfte sogar auf 4 Tore davon. Aber die Rhein-Neckar-Löwen kamen noch einmal ran, hätten es fast geschafft, aber fahren nun doch mit leeren Händen nach Hause.
Ähnlich eng war es zwischen Leipzig und Magdeburg, Raimo Hinsdorf.
Wieder ein Krimi in Leipzig, wieder ein Tor fast in letzter Sekunde. Daniel Pettersson, der Schwede, ist diesmal der Matchwinner für den SC Magdeburg. Er traf zum 26:25 von rechts außen mitten hinein ins Leipziger Handballherz. Von Beginn an aufmerksame Deckungsreihen, viele Ballverluste zunächst auf beiden Seiten. Magdeburg zur Pause mit 12:11 vorn. Die Führung wechselte im zweiten Abschnitt hin und her. Leipzigs Weber mit starken Würfen aus der zweiten Reihe, aber der SC Magdeburg blieb im Geschäft. Und Daniel Pettersson trifft für die Magdeburger zum Siegtreffer, nachdem die Leipziger 2,5 Minuten vor dem Ende noch mit 2 Toren geführt hatten.
Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton kann heute Abend zum 6. Mal Weltmeister werden. Jens Gideon schaut voraus auf den großen Preis der USA.
Ein 8. Platz und die damit verbundenen 4 Punkte reichen dem 34-Jährigen, um seinen 6. WM-Titel schon in Austin perfekt zu machen. Weil der Mercedes-Pilot eine Woche nach seinem Sieg in Mexiko auch in den USA wieder zum Favoritenkreis gehört, kann wohl nur ein Ausfall die Titelfeier noch einmal aufschieben. Die besten Chancen auf den Rennsieg in Texas haben aber Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas und Sebastian Vettel im Ferrari auf den Startpositionen 1 und 2. Lewis Hamilton geht nur von Startplatz 5 aus ins Rennen. Los geht's in Austin heute Abend um 10 nach 8, deutscher Zeit.
1:0 steht es inzwischen für Augsburg gegen Schalke. Daniel Bayer hat getroffen.
Vielen Dank, Marina Schweizer, für diese Informationen vom Sport. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Mein Name ist Petra Enzminger. Angenehmen Abend noch.